Ja, an dieser Stelle mal herzlichen Dank an die Musik. Das letzte Lied hatte ich mir nämlich gewünscht. Das letzte Lied hatte ich mir nämlich gewünscht, weil das, finde ich jedenfalls, so schön charakterisiert, wofür wir als Gemeinde stehen. Die neue Reihe heißt die DNA, unsere DNA der FEG Oldenburg oder meinetwegen auch Oldenburg-Bloerfelde. DNA habe ich vor zig Jahren in meiner Schule gelernt. Das ist eine Abkürzung für Desoxyribonukleinsäure. Jetzt weiß jeder, was das ist. DNA ist das, worin unsere Erbinformationen drin sind. Ich bin kein Biologe, aber das, was uns kennzeichnet. Jedes Lebewesen hat eine andere DNA. Der Wolf zum Beispiel, der Mensch. Und darum geht es in der neuen Predigtreihe. Was zeichnet uns aus als Gemeinde? Und eben haben wir das schon mit einem Lied zum Ausdruck gebracht. Wir sind eins. Wir gehören zusammen. Und trotzdem wird Gemeinde heute viel in Frage gestellt. Und deswegen haben wir auch an den Beginn dieser Reihe die Frage gestellt, Gemeinde, warum? Viele, viele Leute treten zurzeit aus den Kirchen aus. Die großen Kirchen schrumpfen. Die brauchen keine Gemeinde mehr. Ich kenne persönlich auch Leute, die an Jesus glauben, die wir mit Sicherheit im Himmel wiedersehen werden, aber die ohne Gemeinde leben. Einer zum Beispiel sagt, nö, ich treffe mich regelmäßig mit meinem Schwiegervater zum Beten. Das ist jetzt seine Gemeinde. Oder ich kenne jemand anders, der überhaupt nichts mit Gemeinde zu tun hat, trotzdem aber Jesus bekennt gegenüber Menschen, die nicht an Jesus glauben. Deswegen zu Beginn dieser Reihe mal diese Frage, warum Gemeinde, das wollen wir uns etwas genauer angucken. Zunächst mal der Begriff Gemeinde. Der Begriff Gemeinde hat in unserem Sprachgebrauch meiner Meinung nach jedenfalls drei verschiedene Bedeutungen. Da gibt es einmal die Bedeutung, wie zum Beispiel die Gemeinde Edewecht oder die Gemeinde Ammerland. Das sind politische Gemeinden, die in unserem Gemeinwesen die Strukturen bestimmen. Das versteht jeder. Dann gibt es eine ähnliche Bedeutung, indem man sagt, wenn ich zum Beispiel Montag nach Edewecht fahre, um meinen neuen Perso abzuholen, ich fahre mal eben auf die Gemeinde. Das ist eine andere Nuance, das ist also mehr so das Gebäude, das sind die Büros, das sind die Leute, wo sich diese politische Gemeinde abspielt, wo man Dinge regeln kann, Müllabfuhr, wie gesagt, Perso abholen und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben den dritten Begriff, womit wir die Kirchengemeinde nennen. Also politische Gemeinde, Büro, Kirchengemeinde. Deswegen ist es heute im Sprachgebrauch auch nicht mehr unbedingt verständlich, wenn ich meinen ungläubigen Nachbarn gegenüber sage, Sonntag gehe ich zur Gemeinde. Dann kann es passieren, dass er sagt, wieso, die hat doch zu. Und deswegen sprechen heute auch schon wieder viele Leute von Kirche. Wohlgemerkt gegenüber Menschen, die Jesus nicht kennen. Bei uns ist das anders. Hier in diesem Raum sitzen vorwiegend Leute, denke ich mal, die möchte ich mal als Insider bezeichnen. Und die wissen ganz genau, was heute mit Gemeinde gemeint ist. Nämlich, es hängt mit Glauben zusammen. Kirchengemeinde. Aber die Differenzierung wollte ich vorher mal gern bringen, damit wir einfach unseren Sprachgebrauch mal überprüfen und gucken, wofür dieses Wort noch steht. Die Frage lautet heute, warum Gemeinde? Und da tauchen für mich zwei Fragen auf. Warum gibt es Gemeinde? Und warum oder brauche ich Gemeinde? Und wenn ja, warum? Also warum gibt es Gemeinde und brauche ich, Jochen Hochmuth, Gemeinde? Und wenn ja, warum? Warum gibt es Gemeinde? Diese Frage ist erstmal ganz einfach zu beantworten, weil Gott es so gewollt hat und weil Gott es so will. Und interessanterweise taucht der Begriff Gemeinde schon viel eher auf, als wir denken, nämlich im Alten Testament. Im ersten Buch der Bibel, 1. Mose 6, Vers 5 bis 7 steht, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn sein Herz hinein, und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbosens auslöschen. Und wenn wir diesen einen Vers auf uns einwirken, wo steht das? Alle Gedanken der Menschen nur böse den ganzen Tag waren, das hieß also nicht, dass sie hin und wieder mal gesündigt haben. Das heißt, dass die Menschen zu der Zeit durch und durch verdorben waren. Also durch und durch böse. Die hatten nur böse Sachen im Kopf. Und da war nichts Gutes mehr dran. So muss man das verstehen. Und da hat Gott gesagt, nee, das gucke ich mich nicht mehr mit an. Ich werde die Menschheit vernichten, bis auf 8 oder 9 Leute. Und das war auch sein gutes Recht, so hart das klingt, aber schließlich hatte Gott die Menschen ja auch irgendwann mal gemacht. Und dann kam die Geschichte mit Noah, mit der Sintflut. Und nach der Flut lebten ganz kurze Zeit nur richtig fromme Menschen auf der Erde. Noah und seine Familie. Da lebten richtig fromme Menschen auf der Erde. Aber das dauerte nur ganz, ganz kurz. Dann ging das wieder in diese Richtung, bergab. Und wir kennen noch einen Begriff aus der Zeit Abrahams, der heute noch gern gebraucht wird, Sodom und Gomorra. Da weiß heute jeder, was gemeint ist. Sodom und Gomorra, das war Inbegriff der Sünde. Da waren die Menschen nach kurzer Zeit wieder gelandet. Übrigens, das Wort Sodomie kommt auch von da. Sodom und Gomorra. Und da könnte man nicht denken, ja, okay, an der Stelle hätte Gott jetzt die Erde wieder ganz vernichtet, weil die Menschen alle so böse waren. Nee, aber da hatte Gott einen anderen Plan. Dann hat Gott gesagt, ich sage das mal mit meinen Worten, diesmal will ich nicht die Menschheit vernichten, ich werde mir ein eigenes Volk auf der Erde schaffen. Ein Volk, das auf mich hört, ein Volk, das meine Wünsche erfüllt, das meine Gedanken erfüllt, das sozusagen als Leuchtturm innerhalb dieser verdorbenen Menschheit auf der Erde lebt. Und der Stammvater dieses Volkes war ein gewisser Jakob, der von Gott dann auch den Namen Israel bekam. Und den haben wir alle schon mal gehört, den Namen, das Volk Israel. Das war der Gedanke, der hinter dem Volk Israel steckte, dass Gott gesagt hat, so jetzt mache ich mir ein altes Wort, Eigentumsvolk, das mir gehört und das wie ein, ich wiederhole das nochmal, wie ein Leuchtturm in der Gesellschaft leuchten sollte. Und da taucht dieser Begriff Gemeinde zum ersten Mal auf. 2. Mose 12, Vers 3 sagt Gott, redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. des Monats nimmt euch ein jeder sein Lamm und so weiter und so fort. Das war die Geschichte mit dem Auszug des Volkes oder der Kinder Israel aus Ägypten. Da sagt Gott zum ersten Mal Gemeinde. Das war eine Gruppe von Menschen in der Welt, die Gott gehört hatte, die Gott sozusagen gegründet oder geschaffen hatte, um seinen Wunsch zu tun, um seinen Willen zu erfüllen. Und dieses Volk Israel war in der Bibel ein Vorbild auf die heutige Gemeinde. Und um die es heute geht. Heute wollen wir uns mit der neutestamentlichen Gemeinde beschäftigen, mit dem, was uns, die wir hier sind, direkt betrifft. Ähnlich wie im Alten Testament meint die Bibel mit dem Begriff, der mit Gemeinde übersetzt wird, die Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus glauben. Ich unterstelle mal die meisten, die heute hier sind. Die Gemeinschaft der Menschen, die an Jesus glauben, werden in der Bibel als Gemeinde bezeichnet. Schätzungsweise jeder dritte Mensch auf der Erde gehört zu einer christlichen Gemeinschaft. Das ist mit Abstand die größte Glaubensrichtung oder Glaubensgemeinschaft oder Religion auf dieser Erde. Schätzungsweise jeder dritte Mensch. Dass das nicht immer was mit Glauben zu tun hat, ist ein anderes Thema. Aber die gehören erstmal dazu, nennen sich Christen. Deswegen muss man auch ganz vorsichtig sein gegenüber seinen Nachbarn. Man sagt, ja, wir sind Christen. Dann sagt der Nachbar, ja, ich auch. Weil unsere meisten Nachbarn tatsächlich irgendwann mal getauft worden sind und zum Teil sogar noch einer Kirche angehören. Also da müssen wir schon ein bisschen genauer ins Thema gehen, wenn wir unserem Nachbarn sagen, wir sind Christen. Das ist heute Gemeinde. Diese Gemeinde, möchte ich mal sagen, ist so entstanden, dass Gott wieder etwas Neues angefangen hat. Genauso wie er das Volk Israel damals gegründet hat und das auch wieder nicht geklappt hatte. Zur Zeit Jesu waren die Menschen auch wieder sündig und verdorben, hat Gott eben wieder etwas Neues gemacht und hat gesagt, ich will das nochmal probieren. Ich möchte auf der Erde Menschen haben, die mir gehorchen aber die schaffen das nicht alleine. Die schaffen das nicht aus eigener Kraft. Die Erfahrung haben die Menschen machen müssen. Und das haben wir ja auch gelernt. Und dann hat Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt, der die Schuldfrage geklärt hat, der also erstmal dafür gesorgt hat, dass zwischen Gott und den Menschen die Schuld oder die Strafe gesühnt wurde, die Schuldfrage geklärt hat. Und dann hat Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt, der in uns, in den Menschen, die an Jesus glauben, wohnt. Und das war eine ganz, ganz neue Entwicklung, sage ich einmal, dass die Menschen nicht mehr aus sich gerecht werden mussten gegenüber Gott, sondern dass sie durch Jesus gerechtfertigt sind. Und aus diesen Menschen, die durch Jesus Christus gerechtfertigt sind, besteht heute Gemeinde. Aber um Rechtfertigung geht es heute nicht, es geht um Gemeinde. Und dieser Begriff Gemeinde hat im Neuen Testament wieder drei Nuancen. Nicht unbedingt völlig unterschiedliche Bedeutungen, aber doch drei Nuancen. Und wir lesen zunächst mal in Römer 16, Vers 4, da steht, schreibt Paulus an die Christen in Rom einen Brief, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus und die Gemeinde in ihrem Haus. Das heißt, es gab also in Rom eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde, die in einem Haus stattfand. Also eine Ortsgemeinde, könnte man sagen. Es geht jetzt nicht so sehr um den Aspekt, dass es bei denen zu Hause war, sondern es gab in Rom eine Gemeinde, eine Ortsgemeinde. Da trafen sich die Christen, die in Rom waren. Gemeinde im weiteren Sinne finden wir in Apostelgeschichte 9, Vers 31. Da steht, so hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich und so weiter. Hier werden die einzelnen Gemeinden, die Ortsgemeinden in einem bestimmten Bereich als Gemeinde bezeichnet. Also man könnte zum Beispiel sagen, die christliche Gemeinde in Niedersachsen, also etwas globaler schon. Die dritte Nuance finden wir in Epheser 5, 25. Da steht, ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so, wie der Christus, der Messias, die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Hier bezieht sich der Begriff Gemeinde auf alle Christen auf der ganzen Erde, auf dieses ganz große Konglomerat oder diese ganz große Menge von Menschen, die an Jesus Christus glauben, was übrigens auch in 1. Korinther 10 sehr deutlich gesagt wird, wo das ums Abendmahl geht, ein Brot, ein Leib, sind wir die vielen. Damit werden alle Christen auf der Erde gemeint. Und diesem Brot, was ja auch eine andere symbolische Bedeutung hat, wird auch gezeigt, alle Christen gehören zu diesem einen Leib. Was wir ja eben auch gesungen haben, wir sind eins. Das bezieht sich nicht nur auf Oldenburg-Florenfelde, das bezieht sich auch auf die globale Christengemeinde. Also Ortsgemeinde, regional, ganze Welt. Was uns heute natürlich am meisten interessiert, weil wir über die FEG, die DNA der FEG Oldenburg sprechen wollen, ist die Ortsgemeinde. Die gibt es aber im biblischen Sinn nicht mehr so wie früher. Hat sich jetzt auch wieder was geändert. Früher konnte man sagen, alle Christen in Oldenburg sind die Gemeinde von Oldenburg. Alle Christen in Bloerfelde sind die Gemeinde in Bloerfelde. Jetzt ist eine vierte Dimension dazugekommen. Die Diversität der christlichen Gemeinden, also römisch-katholisch, evangelisch-lutherisch, römisch-orthodox, evangelisch-reformiert, die ganzen Freikirchen, nur um die zu nennen, die man so langläufig kennt. Auch hier sprechen wir wieder von Gemeinde, zum Beispiel FEG, Freie Evangelische Gemeinde Oldenburg oder meinetwegen Oldenburg-Bloerfelde. Das hat Gott ursprünglich nicht so gewollt, aber diese Entwicklung hat in der Kirchengeschichte stattgefunden, auch wenn Gott das nicht wollte. Und ich wage mal zu behaupten, es liegt auch ein Vorteil darin, weil wir, auch wenn es schade ist, dass alle Christen in Oldenburg in verschiedene Kirchen gehen, liegt auch ein Vorteil drin, weil wir dadurch eine Vielfalt haben, sodass man sagen kann, wenn es dem einen hier nicht so gut gefällt, dann muss er nicht ganz auf Gemeinde verzichten. Dann kann er vielleicht irgendwo anders hingehen, wo es mehr seinen Vorstellungen und seinen Ansprüchen entspricht. Also Gott hat das nicht unbedingt gewollt, aber es, glaube ich, hat auch Vorteile. Und in der Bibel finden wir jetzt einiges darüber, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Wie Gott sich Gemeinde vorstellt, wie unsere DNA idealerweise aussehen soll, wie Gott sich die FEG Oldenburg-Bloerfelde vorstellt. Um besser zu verstehen, was Gott mit Gemeinde meint, braucht die Bibel verschiedene Bilder. Zum Beispiel das Bild einer Familie. Gemeinde als Familie bedeutet, dass sich die Gemeindemitglieder untereinander so liebevoll verhalten, wie es in der Familie im Normalfall üblich ist. 1. Timotheus 5, Vers 1 bis 2 steht zu dem Thema. Einen Älteren fahre nicht hart an. Also motz den nicht oder mach den nicht an, würde man heute vielleicht sagen, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Die jüngeren Männer wie Brüder, die älteren Frauen wie Mütter, die jüngeren wie Schwestern. Mit allem Anstand ehre die Witwen, die alleine sind. Timotheus hat diesen Brief gekriegt von Paulus und Timotheus kriegt gesagt, wenn du da an die und die Gemeinde gehst, dann behandle die Mitglieder bitte wie deine Familie. Also einen alten Opa wie mich, den mach nicht dumm an. Und eine alte Frau, die mit der geh so um, als wenn das deine Mutter wäre. Und mit Geschwistern ebenso. Also ein Bild, was Paulus in der Bibel braucht, um Gemeinde zu erklären, ist die Familie. Und im Idealfall wird das auch von Menschen gesehen, die Jesus nicht kennengelernt haben. Es geht nämlich auch darum, dass die Gemeinde nach außen hin ein Zeugnis gibt. Kleine Anekdote nebenbei, wo das vielleicht auch deutlich wird mit dem Zeugnis nach oben und mit der Familie. Lou und ich, Lou ist auch hier, wir spielen ungefähr einmal im Monat Skat mit zwei Nachbarn von mir. Und da kommt das vor, dass Lou mal ein besonders gutes Blatt hat und das kommt auch von mir. Und er sagt, ein Nachbar grundsätzlich, ja, hast du deinem Bruder im Geistiger wieder ein schönes Blatt gegeben? Obwohl wir natürlich nicht mogeln. Aber da, also die wissen eben, dass wir Christen sind, dass wir in eine Gemeinde gleichzeitig gehen und dann fallen schon mal solche komischen Bemerkungen mit dem Bruder im Geist. Oder, ja. Die Familie als Gemeinde kommt in einer weiteren Bibelstelle vor, 2. Korinther 6, Vers 17. Da steht, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, sagt Gott, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Das heißt, Gott als Vater bezieht sich in dem Fall auch auf die Gemeinde. Eine weitere Metapher für Gemeinde ist der Körper, der menschliche Körper, also von hier bis unten. Jedes Organ erfüllt in dem Körper eine bedeutende Aufgabe, das ist letztlich unersetzlich. 1. Korinther 12, Vers 13 lesen wir ein paar Verse. Denn wir alle, da geht es wieder um Gemeinde, sind durch den einen Geist in einem Leib eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden. Juden, Nichtjuden, Sklaven, freie Bürger. Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, hört er damit auf, Teil eines Körpers zu sein? Und wenn das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb nicht dazu? Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann das Gehör? Wenn alles Gehör wäre, womit könnte man riechen? Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib oder Körper eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wohlgemerkt, es geht nicht um den menschlichen Körper hier, sondern um Gemeinde. Gott hat das so zusammengestellt und zusammengefügt, wie es seinem Plan entsprach. Jeder Christ kann mitmachen, sich einbringen, einen Beitrag leisten, den sonst kein anderer bieten kann. Das Auge kann ich hören und das Ohr kann ich sehen, als Beispiel. In einem ähnlichen Vergleich beschreibt Paulus, dass Jesus das Haupt oder das, der Kopf dieser Gemeinde ist. Der Kopf dieser Gemeinde. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt oder Kopf. Von ihm her, von Jesus, wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sie auf durch Liebe. Wir sehen also deutlich, dass Gemeinde nur richtig funktionieren kann, wenn jeder, mit Betonung auf jeder, in Anführungsstrichen, unterstrichen und fettgedruckt, wenn jeder mitmacht an seinem Platz, den Gott ihm zugeteilt hat. Wenn jeder mitmacht, dann kann Gemeinde richtig gut funktionieren. Jedes Gemeindemitglied soll Jesus immer ähnlicher werden, haben wir eben gelesen. Und der Beitrag jedes gläubigen Christen stärkt diesen Leib und baut ihn auf durch die Liebe. Stand alles in dem Vers. Letzter Vergleich ist Haus oder Tempel. 1. Petrus 2, Vers 5 schreibt Petrus, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus sie bewirkt. Die Gemeinde gleicht einem Gebäude, einem Haus, das aus Menschen in der Gemeinde aufgebaut wird. Die Gemeindemitglieder stehen in einer Wechselbeziehung, sie bauen sich auch gegenseitig auf. Das ist fast wie so ein Wortspiel. Und der Stein, der alles zusammenhält, ist Jesus. Eins macht diese Vergleiche sehr deutlich. Gemeinde im neutestamentlichen Sinn ist keine reine Organisation, sondern ein lebendiger, von Gott zusammengefügter Organismus aus Christen, die vom Heiligen Geist geleitet werden. Und mir fiel bei der Vorbereitung ein Kinderlied ein, was das ganz, ganz toll demonstriert. Das muss ich euch vorlesen. Dieses Kinderlied geht so. Gott baut sein Haus Stein auf Stein, so baut er erneuerte Menschen ein. Kein Stein sucht sich seinen Nachbarn aus, es geht nach des Bauherren Plan. Er wählt und behaut jeden Stein für das Haus und passt sie einander an. Gott baut ein Haus, wir suchen uns nicht den Nachbarn aus. Gott behaut die Steine, dass sie zusammenpassen und baut daraus dieses Haus, baut Gemeinde. Und jeder von uns ist so ein Stein. Jeder von uns ist so ein Stein in diesem Bau, den Gott baut. Warum ist es so wichtig, dass Gott oder für Gott, dass er auf dieser Erde eine Gemeinde oder diese Gemeinde hat? Seit dem Sündenfall wird diese Erde beherrscht von dem Gegenspieler Gottes, vom Teufel. Vielleicht denkst du, wieso? Gott regiert doch alles, der hat doch alles in der Hand. Nein, aus irgendeinem Grund hat Gott dem Teufel eine große Bandbreite, sage ich mal, gegeben, in der er agieren kann. In der Bibel wird der Teufel als der Fürst oder als der Beherrscher dieser Welt bezeichnet. Und der Teufel macht seinen Einfluss über die Menschen geltend. Wir haben das eben schon gelesen, nach der Sintflut formuliert Gott, alles, was aus dem Herzen des Menschen kommt, ist böse, von seiner frühesten Jugend an. Alles, was aus dem Herzen des Menschen kommt, von innen heraus, ist böse, von der frühesten Jugend an. Und da dockt der Teufel an, bei den Menschen. Er benutzt die Menschen, um das Leben auf der Erde unerträglich zu machen. Er benutzt die Menschen, um gegen Gott zu kämpfen. Die Menschen, die von innen heraus böse sind. Und das ist sehr ernüchternd. Aber, und jetzt kommt die Gemeinde da rein. Gott hat an dieser Konstellation seit 2000 Jahren etwas Grundlegendes geändert. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, wenn jemand mit Christus, also mit Jesus, verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Sieh doch, etwas Neues ist entstanden. Also, wenn ein Mensch Christ wird, wenn ein Mensch sich zu Jesus wendet, Jesus in sein Leben nimmt, dann ist das nicht irgendwas, was so im Leben vorkommt. Dann bezeichnet das die Bibel als eine neue Schöpfung, etwas ganz Neues. So wie damals vor tausenden von Jahren Gott die Erde geschaffen hat, schreibt Paulus hier, wenn ein Mensch sich zu Jesus wendet, das ist eine neue Schöpfung, alles ist neu geworden, etwas ganz anderes, Neues ist entstanden. Und das geht natürlich nur durch den Heiligen Geist. Also auf der einen Seite auf dieser Erde Menschen, die vom Egoismus regiert werden, auf der anderen Seite veränderte Menschen, die so stark verändert sind, dass Paulus es als neue Schöpfung bezeichnet. Und aus diesen Menschen setzt sich Gemeinde zusammen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, das ist Theorie. Das ist Gottes Vorstellung, so wie Gott das haben will. Es ist sicherlich nicht richtig, dass man sagt, dass alle Menschen, die nicht an Jesus glauben, Egoisten sind, nur an sich denken. Es gibt genügend Menschen, die nicht an Jesus glauben, die karitativ unterwegs sind, die sozial unterwegs sind. Aber der Grundsatz gilt, dass eben in unserem Herzen, in dem natürlichen Menschen, viel Böses drin ist. Und der Grundsatz gilt, dass Gott etwas Neues geschaffen hat, eine neue Schöpfung. Und auch da müssen wir das natürlich relativieren. Das, was man im Christentum sieht, wodurch das Christentum heute auffällt, ist teilweise alles andere. Also auf beiden Seiten ist das, wie Gott es sich das vorgestellt hat, wie Gott es gerne haben will. Und auf dem Weg sind wir unterwegs. Und aus diesen Menschen setzt sich Gemeinde zusammen. Gott baut sein Haus Stein auf Stein. Die Gemeinde hat die Aufgabe, innerhalb ihres Umfeldes innerhalb dieser Welt zu zeigen, wie Gott sich Menschen eigentlich vorgestellt hat, wie Gott sich Menschsein eigentlich vorgestellt hat. Gemeinde soll zeigen, es geht auch anders, als es hier in dieser Welt im Allgemeinen zugeht. Und diese Demonstration, dass Gemeinde etwas zeigen soll, gilt nicht nur gegenüber den anderen Menschen, sondern auch der unsichtbaren Welt. Ein Beleg dafür finden wir in Epheser 3, Vers 8 bis 11. Da muss ich etwas ausholen, da schreibt Paulus von sich: Mir, dem Geringsten von allen und so weiter, wurde die Gnade geschenkt, den nicht-jüdischen Völkern, also im Rest der Welt, verkündigen zu dürfen, dass der unfassbare Reichtum des Messias auch für sie da ist. Und in Vers 10 steht dann, erst durch die Gemeinde, also das, was wir jetzt drüber reden, soll das den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen. Denn so entsprach es dem ewigen Plan Gottes, der in Christus Jesus, unserem Herrn, verwirklicht ist. Gott benutzt also Gemeinde, Gott benutzt uns, so wie wir sind, zum Beispiel, um der Welt, die wir nicht sehen, der Welt der Engel und Dämonen, zu demonstrieren, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Dieser Welt zu zeigen, ja, guckt euch das an, so habe ich mir das eigentlich gedacht mit den Menschen. So soll das aussehen. Das ist ein wahnsinniger Anspruch. Aber den Anspruch hat Gott an uns, an unsere DNA, an die FEG in Oldenburg. Also, Gemeinde ist ein Demonstrationsobjekt, aber nicht nur. In Epheser 5, Vers 18 lesen wir eine weitere Aufgabe, warum Gemeinde wichtig ist. Da steht, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Das ist Lobpreis und Reinkultur. Da will ich mich jetzt gar nicht drüber auslassen, das kann Kashi viel besser, hat er vor ein paar Wochen gemacht. Da geht es um Lobpreis, dass wir in der Gemeinde zusammen singen, uns gegenseitig in den Liedern zurufen, wie groß Gott ist, was Gott in unserem Leben bedeutet und auch wie heute zum Beispiel, was Gemeinde bedeutet. Eine weitere Funktion der Gemeinde ist, geistliches Wachstum zu fördern. Da geht es auch um Korrektur und Ermahnung, dass wir gegenseitig uns helfen, zu wachsen, im Glauben zu wachsen, Neues zu lernen. Es gibt so viel zu entdecken und so viel zu lernen. Nicht zu vernachlässigen ist der diakonische Bereich. In der Gemeinde unterstützt man sich gegenseitig, wenn irgendwo Hilfe nötig ist. Vor allen Dingen in Gemeinden mit vielen älteren und alten Mitgliedern oder Gliedern ist da ein sehr großer Aufgabenbereich. Wir sind ja noch nicht ganz so weit, aber warten wir ab, wir werden auch alle älter. Und da brauchen wir auch ein bisschen mehr Fahrdienst als so für ein bis zwei Personen. Die Zeit wird kommen und wir werden auch weiterhin immer dazu aufrufen, dass man sich da einbringt. Für manche ist der Begriff Gemeinde auf den sonntäglichen Gottesdienst reduziert. Das ist sehr schade. Aber das wurde mir klar, als irgendwann vor Zeiten mal jemand bei mir oder bei uns Samstagabend anrief und sagt, ist morgen Gemeinde? Da dachte ich, oha, das kann es nicht sein, ist morgen Gemeinde. Aber da sieht man, wie weit wir in unserem Sprachgebrauch tatsächlich dieses Gebilde, das Gott hier auf der Erde hat, reduzieren können auf einen sonntäglichen Gottesdienst. Leute, sagt das bloß nicht, ist morgen Gemeinde. Also alles andere, aber nicht, ist morgen Gemeinde. Und dann kann man natürlich wie an den Punkt kommen, wenn man so denkt, dass man sagt, nee, also Gottesdienst bringt mir nichts. Also brauche ich auch keine Gemeinde. Ich kann auch alleine Christ sein. Und wer so denkt, der denkt in zweierlei Hinsicht falsch. Erstens existiert Gemeinde immer. Also heute würde man sagen 7/24. 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Gemeinde ist da. Gemeinde ist eine immerwährende Institution hier auf dieser Erde und nicht nur sonntags. Und dann der zweite Fehler, den solche Menschen machen, ist, dass sie Gemeinde einfach einseitig sehen. Die sehen das, wenn die sagen, Gemeinde gibt mir nichts, brauche ich nicht, die sehen das nur unter dem nehmenden Aspekt, vergessen aber ganz, dass Gemeinde natürlich ein Geben und Nehmen ist. Ich bin ja nicht nur in der Gemeinde, um zu konsumieren. Ich bin ja nicht nur da, um diakonisch meinetwegen versorgt zu werden, mir eine gute Predigt abzuholen und so weiter und so fort. Natürlich bin ich doch ein Stein in dem Gebilde, ein Glied an dem Leib. und werde von Gott gebraucht, um auch in dieser Gemeinde was zu liefern. Und es kann Zeiten geben, da das eine mehr hat als das andere. Es kann Zeiten in deinem Leben geben, wo du mehr gibst in der Gemeinde, als du wiederkriegst. Es kann auch mal Zeiten geben, wo du mehr nimmst, als du kriegst. Aber wenn du mehr gibst, als du kriegst, dann werd nicht verzweifelt. Glaub, Gott sieht das und er wird es auf jeden Fall segnen. Gemeinde funktioniert am besten, wenn jeder Stein an seinem Platz ist. Gemeinde funktioniert am besten, wenn jedes Glied vom kleinen Zeh bis zum Schultergelenk, meinetwegen, funktioniert und nicht streikt. Gemeinde funktioniert am besten, wenn die Gemeindeglieder sich gegenseitig wie die Glieder oder Mitglieder einer intakten Familie lieben und respektieren. Und diese drei Fragen möchte ich euch mal ganz persönlich stellen. Jeder stellt sie sich mal gerne selbst, ich auch. Fühlst du dich als ein Stein im Haus Gottes, der an der richtigen Stelle eingebaut ist? Funktionierst du als Glied im Gemeindekörper gut? Stein, Glied. Liebst du wirklich die Menschen in deiner Gemeinde wie deine Verwandten? Dann kann Gemeinde richtig gut funktionieren. Dann kann Gemeinde nach außen hin ein Zeugnis sein. Und dann brauchst du auch deine Gemeinde. Und deine Gemeinde braucht dich. So können wir gemeinsam am Reich Gottes bauen, um für die Menschen um uns herum zum Segen zu sein. Und dann kann die unsichtbare Welt der Welt und Engel und Dämonen in der Gemeinde Gottes Gedanken erkennen, Gottes Ideen erkennen, Gottes Größe erkennen. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, diesem Anspruch Gottes gerecht zu werden.